Politik und Gesellschaft. Campus direkt. Politik auf Köln Campus.
18 Uhr, ihr hört Campus direkt auf Köln Campus. Heute mit einer Spezialsendung rund um das Thema Flüchtlinge. Nachdem in den letzten Wochen wieder hunderte Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken sind und die Tragödie wirklich kein Ende zu nehmen scheint.
Und deshalb geht es bei uns heute um die Verantwortung, die Deutschland und die EU haben, aber auch um die Situation von Flüchtlingen hier in Köln und darum, was ihr tun könnt, um zu helfen. Und gleich wird auch eine Frau bei uns im Studio sein, die aus dem Libanon geflohen ist und jetzt in einem Flüchtlingsheim in Worringen lebt. Und im Studio begrüßt euch Sophie Czewik, das bin ich. Und
ich bin Nina Niebergall und erstmal starten wir jetzt mit Musik, nämlich gibt es Missile mit Grasshoppers. Kurz nach 6, ihr hört Campus direkt. Die Rechte von Asylbewerbern sind in Deutschland ja durch ziemlich viele unterschiedliche Gesetze auf nationaler, internationaler und völkerrechtlicher Ebene geregelt, zum Beispiel durch das Aufenthaltsgesetz oder die Genfer Flüchtlingskonvention. Meine Kollegin Lisa Weigel hat sich mal durch den Gesetzesdschungel gekämpft und erklärt, wie ein Asylverfahren in Deutschland eigentlich abläuft und welche Konsequenzen mit Annahme oder Ablehnung des Antrags einhergehen.
Wer in Deutschland um Asyl ersucht, muss zuerst einen Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellen. Während das Asylverfahren läuft, sind die einzelnen Bundesländer für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber zuständig. Die Zuteilung erfolgt nach einem Quotenverfahren. Die Antragsteller erhalten Sachleistung und ein kleines Taschengeld. Sie sind zuerst in sogenannten Aufnahmeeinrichtungen, später in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Um in eine andere Wohnung zu ziehen, ist eine Genehmigung nötig. In den ersten 3 Monaten des Verfahrens gilt außerdem die sogenannte Residenzpflicht. Das heißt, dass die Asylbewerber den Bezirk ihrer Ausländerbehörde nicht verlassen dürfen. Ganz zentral für die Entscheidung über einen Asylantrag ist eine persönliche Anhörung bei der Ausländerbehörde. Hier muss der Asylbewerber begründen, warum er geflohen ist. Von der Behörde können weitere Recherchen angestellt oder Gutachten angefordert werden, um die Geschichte zu überprüfen. Die Bewilligung des Asylantrags kann auf 2 unterschiedlichen Grundlagen erfolgen. Erstens genießen in Deutschland nach § 16 des Grundgesetzes diejenigen Menschen Asyl, die in ihrem Herkunftsland politisch verfolgt werden. Gemeint ist eine Verfolgung durch einen staatlichen Akteur. Als zweiter Bewilligungsgrund kommt die Anerkennung des Flüchtlingsstatus in Frage. Als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention gelten Menschen, deren Leben oder Freiheit in ihrem Herkunftsland wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel einer Religionsgemeinschaft oder Nationalität, bedroht ist. Sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die aufgrund von Armut ihr Land verlassen, sind demnach keine Flüchtlinge im rechtlichen Sinne. Auch die Flucht vor Krieg kann unter Umständen nicht unter die Definition fallen. Asylberechtigte im Sinne des Grundgesetzes und Flüchtlinge nach der Genfer Konvention erhalten zunächst eine 3-jährige Aufenthaltserlaubnis. Sollte die Verfolgungssituation im Herkunftsland danach weiter bestehen, wird diese in eine unbefristete Niederlassungserlaubnis umgewandelt. Wird ein Asylantrag abgelehnt, führt das nicht automatisch zur Abschiebung. Droht einer Person in ihrem Herkunftsland ernsthafter Schaden, zum Beispiel Folter oder sogar die Verhängung der Todesstrafe, steht diese unter dem sogenannten subsidiären Schutz. Sie darf nicht abgeschoben werden, besitzt allerdings nicht die gleichen Rechte wie Asylberechtigte und Flüchtlinge. So kann eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis beispielsweise erst nach 7 Jahren erteilt werden. Ein noch schlechterer Status als der subsidiäre Schutz ist die Duldung. Sie kann Monate oder sogar nur tageweise ausgestellt werden und ist kein Aufenthaltstitel, sondern nur eine Aussetzung der Abschiebung. Sie kann beispielsweise erteilt werden, wenn enge familiäre Beziehungen innerhalb Deutschlands bestehen. Geduldete sind in Bezug auf Sozialleistungen, die Wahl des Wohnortes und den Zugang zum Arbeitsmarkt stark eingeschränkt. Ein in Deutschland gestellter Asylantrag kann auch abgelehnt werden, weil nach dem sogenannten Dublin-Verfahren ein anderes Land der EU zuständig ist. Grundsätzlich muss der Antrag nämlich in dem Land gestellt werden, in das der Asylsuchende zuerst eingereist ist. Dieses Verfahren wurde zuletzt stark kritisiert, weil es zu einer sehr ungleichen Verteilung der Asylbewerber führt. Die EU-Kommission diskutiert aktuell die Einführung einer Quotenregelung, die sich unter anderem an der Einwohnerzahl und der wirtschaftlichen Lage der Länder orientieren soll.
Das war meine Kollegin Lisa Weigel über die Gesetze, die es zur Einwanderung von Flüchtlingen gibt. Was eigentlich passieren würde, wenn in Europa alle Grenzen offen wären, das erzählt uns gleich meine Kollegin Sophie Czewik. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Archie Marry Me von Always. Ihr hört immer noch Campus direkt auf der 100,0, heute mit unserer Flüchtlings-Spezialsendung. Und tote Flüchtlinge im Mittelmeer, Die Nachricht ist ja leider längst nicht mehr überraschend, aber genau deshalb umso schockierender. Menschen sterben auf der Überfahrt von Afrika nach Europa, obwohl sie gerettet werden könnten. Und die Europäische Union hat lange ihre Augen vor dem Sterben im Mittelmeer verschlossen. Doch jetzt scheint es, als würde tatsächlich ein Umdenken in der EU stattfinden, zumindest dahingehend, dass etwas geschehen muss. Doch ist es denn wirklich ein Umdenken, wenn Asylzentren in Afrika errichtet werden und Schlepper durch Militärs bekämpft werden? Also Kritiker sehen das immer noch skeptisch. Ein Umdenken in der europäischen Flüchtlingspolitik braucht es aber durchaus dringend. Denn der Satz, wir können ja nicht jeden aufnehmen, der immer wieder in den Debatten um die Flüchtlingsthematik fällt, der kann eigentlich ganz leicht widerlegt werden. Sophie, du weißt mehr.
Ja, also Immigration ist, das kann man so generell sagen, wichtig für die Staaten. Und wenn Europa weiter wachsen will, braucht es sogar Immigration. Viele Wirtschaftswissenschaftler, so auch Dr. Clemens vom Center for Global Development, bestätigen dies und sagen, dass Immigration einen positiven Einfluss auf das Wirtschaftswachstum von Staaten haben. Und zwar nicht nur von gut qualifizierten Arbeiterinnen, sondern auch von Menschen, die kein Studium oder Ähnliches abgeschlossen haben. Und die Sozialsysteme Europas sind generell abhängig von Immigranten, denn sie zahlen mehr Steuern, als dass sie Transferleistungen vom Staat erhalten, also beispielsweise Sozialhilfe. In Deutschland spricht man sogar von einem Überschuss von 2000 Euro pro Migrantin im Jahr. Und das heißt, Deutschland braucht, um seinen Wohlstand zu halten, Migration, auch vor allem hinsichtlich der alternden Bevölkerung.
Ja, und der demografische Wandel steht uns ja tatsächlich bevor. Gibt es denn Prognosen, die vorhersagen, wie viele Menschen nach Europa oder Deutschland einwandern würden, wenn tatsächlich die Grenzen durchlässiger wären?
Ja, die gibt es und die besagen, dass die Gesamtbevölkerung in der EU um 10% ansteigen würden. Prognosen sind bei Migration immer sehr schwer zu erstellen, weil man nie genau weiß, wie viele Leute letztendlich dann doch sich dazu entschließen, in andere Länder zu gehen. Und diese 10% europaweit sind auch eben sehr konservativ, also sehr vorsichtig geschätzt. Die Bevölkerung in Deutschland würde übrigens um 23% wachsen nach diesen Schätzungen. Aber wie gesagt, auf das wirtschaftliche Wachstum in Europa hätte die Immigration einen positiven Einfluss.
Ja, vielen Dank, Sophie. The Phantom Band war das mit Atacama. Von erschreckenden Nachrichten über Flüchtlinge in Not haben wir heute schon gehört. Ganz aktuell, bis zu 7000 Flüchtlinge aus Burma befinden sich auf Schmugglerbooten vor der Küste Südostasiens. Aber weder Thailand, Malaysia noch Indonesien wollen sie an Land lassen. Auch Europa hat zugegebenermaßen ein Problem mit Flüchtlingen. Es gibt nicht wenige, die auch hier eine Abschottung befürworten und die Flüchtlinge gar nicht nach Europa lassen wollen. Im Mai will deshalb die EU-Kommission noch eine Quote einführen. Sie soll nach Wirtschaftskraft, Einwohnerzahl und anderen Faktoren regeln, wie die Flüchtlinge in Europa verteilt werden sollen. Andreas Jensen kommentiert die Flüchtlingspolitik der EU.
Die EU hat in Sachen Flüchtlingspolitik auf ganzer Linie versagt. Eine kurze Zusammenfassung. Im Herbst 2013 sterben in nur einer Woche über 400 Flüchtlinge. Alle ertrinken im Mittelmeer vor Lampedusa. Die italienische Regierung beschließt daraufhin im Alleingang ein Programm zur Rettung von Flüchtlingsbooten in Seenot. Auch weil kein anderes europäisches Land helfen will. Bis zum Herbst 2014 werden über 150.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Dann wird das Programm aus Kostengründen eingestellt. Kein anderes EU-Land will sich finanziell beteiligen. Vor fast genau einem Monat dann wieder eine Katastrophe. Über 1000 Menschen sterben in nur einer Woche bei der Fahrt von Libyen nach Lampedusa. Wieder große Betroffenheit und wieder will niemand helfen. Es läuft wie immer. Erst ertrinken die Menschen vor den Küsten Europas und die Betroffenheit ist groß. Dann geht es um konkrete Maßnahmen und nichts passiert. Das hat natürlich einen bestimmten Grund, den niemand offen nennen will. Flüchtlinge sind teuer. Sie auf hoher See zu retten, kostet Geld. Ihnen anschließend ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft zu ermöglichen, kostet noch viel, viel mehr Geld. Wir hätten dieses Geld. Wir sind nur nicht bereit, es zu zahlen. Deshalb hat die EU in den letzten Jahren die Grenzen dicht gemacht. Machen wir uns also nichts vor. Die traurige Wahrheit ist, die Menschen, die unsere Hilfe so bitter nötig haben, sind hier bei uns nicht willkommen. Das zeigt auch der Fall der ostdeutschen Stadt Röglitz. Wochenlang haben dort Rechtsextreme gegen die Aufnahme von Asylbewerbern demonstriert. Am Ende musste der Bürgermeister der Stadt zurücktreten und das Flüchtlingsheim stand in Flammen. Aber was vergessen wird, die Menschen verlassen ihre Heimat doch nicht freiwillig. Sie wollen nicht nach Deutschland, um hier ein Leben in Saus und Braus zu führen oder Arbeitsplätze wegzunehmen. Sie fliehen vor Terror und Tod, vor Perspektivlosigkeit, vor Hunger und Krieg. Sie riskieren ihr Leben für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf ein menschenwürdiges Leben hier in Europa. Es ist erniedrigend und unmenschlich, wie wir mit diesen Menschen in Not umgehen. Wir könnten helfen, wir tun es aber nicht. Unser Egoismus kostet so tausende Menschen das Leben. Und die Europäische Union wäscht sich ihre Hände in Unschuld. Und zwar in dem Wasser, in dem die Flüchtlinge ertrinken. Dabei trägt die EU doch den Friedensnobelpreis. Nur unter diesen Umständen hat sie ihn nicht verdient.
Köln Campus. Hör auf die 100.
Ihr hört immer noch die Flüchtlingsspezialsendung von Campus Direkt. Und Flüchtlinge sind inzwischen auch ein Thema in Schulen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, das UNHCR, hat ein Computerspiel entwickelt, um auf diese Weise Schüler für das Thema zu sensibilisieren. Pia Behmer aus der Campus Direkt Redaktion ist jetzt bei mir im Studio. Und Pia nimmt seit diesem Monat an einem Flüchtlingshilfsprojekt teil. Für das nächste halbe Jahr ist sie zusammen mit einer Freundin Mentorin für eine Flüchtlingsfamilie. Pia, vor dem Programm solltet ihr das Spiel Last Exit Flucht noch einmal durchspielen.
Ja, genau. Also wir sollten uns mithilfe des Spiels in die Situation eines Flüchtlings hineinversetzen. Das klingt jetzt erstmal ja irgendwie ein bisschen abstrakt. Deswegen zeige ich dir das Spiel jetzt einfach mal. Das kann man ganz einfach online spielen. Wir haben das ja auch schon geöffnet. Guck's dir mal an.
Ja, okay. Also ich muss hier erstmal eingeben, wie ich heiße oder wer ich sein möchte. Also Nina, und der Einfachheit halber wähle ich jetzt hier ein braunhaariges Mädchen.
Genau.
Ja.
Da, nee.
Ach nee.
Zurück. Ja, genau. Das genau. Nehmen wir. Ja, so. Du erstellst jetzt hier dein Avatar. Das alles ist so ein bisschen in Comic-Optik. Und jetzt hast du da drei Themenfelder vor dir. Das ist einmal Krieg und Konflikt. Du bist auf der Flucht und musst aus deinem Land fliehen. Dann Grenzland. Du suchst Flucht in einem anderen Land und musst da irgendwie klarkommen. Und das letzte Kapitel ist dann ein neues Leben. Was sind die Herausforderungen, wenn man dann, in einem anderen Land bleiben darf. Und was willst du denn spielen? Eins, zwei oder drei?
Ich nehme jetzt einfach mal der Einfachheit halber Krieg und Konflikt.
Genau, da Krieg, musst du auf die 1 klicken.
Hier mal an. Ah ja, okay.
Es kommt ein Intro. Also man sieht hier Polizei und Militär, Leute vor einem Gebäude, die verhaftet werden. Alles ganz schrecklich. So.
Ist hier alles so ein bisschen Comic-mäßig gemacht.
Genau, das Verhör kommt jetzt. Also du musst da jetzt, wirst vom Militär verhört und dir werden Behauptungen vorgelegt, die du dann mit Ja oder Nein beantworten musst. Dann fang mal an.
Okay, ich starte das jetzt hier mal. Okay, die erste Behauptung ist hier, ich verzichte auf mein Wahlrecht. Das möchte ich natürlich nicht und klicke Nein.
Ja, oh Gott.
Okay, es tropft Blut. Und Wahlen ist für viele eine Selbstverständlichkeit, aber nicht in allen Ländern der Welt.
Ja, genau. Ja. Also was man sieht, ist, dass man sieht das Blatt vor sich mit dem Stift in der Hand und dann klickt man auf Nein. Und was passiert ist, man wird geschlagen, offenbar vom Militär, und Blut fließt. Das ist ein bisschen grausam. Und dann macht einen das Spiel nochmal darauf aufmerksam, dass Wahlen eben für uns selbstverständlich sind, aber das längst in allen Ländern der Welt nicht so ist. Also du hast jetzt hier quasi die falsche Lösung gewählt. Vielleicht machst du mal weiter.
Okay, ja, ich gehe einfach mal einen Schritt weiter. Die nächste Aussage ist hier, homosexuell zu sein ist ein Verbrechen und muss bestraft sein. Also ich probiere jetzt einfach mal wieder Nein zu sagen. Wieder falsch offensichtlich, wieder tropft Blut.
Ja, also es ist genau dasselbe passiert, ein Schlag, noch mehr Blut. Jetzt öffnet sich dann immer so ein Fenster, nachdem man Ja oder Nein geklickt hat. Und da kann man dann entweder aufs Faktenweb gehen oder weitermachen. Da mach einfach mal genau. Und beim Faktenweb kriegt man dann halt noch viel mehr Infos zu, zum Beispiel bei der Wahlbehauptung über das Frauenwahlrecht in Kuwait. Das gibt es dann nämlich erst seit 2005. Und da kann man sich dann immer noch so ein paar Hintergrundinformationen zu suchen. Genau, machen wir weiter.
Okay, jetzt bin ich hier bei der nächsten Aussage. Es ist ein Verbrechen, ohne behördliche Genehmigung eine Vereinigung zu bilden. Ja, weil ich ja vorher mit meiner eigenen Meinung nicht so weit gekommen bin, werde ich jetzt einfach mal sagen, ja, es ist ein Verbrechen. Okay, ich verzichte auf die Versammlungsfreiheit und lasse damit andere entscheiden, was ich tun darf.
Ja, jetzt wurdest du zwar nicht geschlagen, aber das Spiel macht dich quasi darauf aufmerksam, dass du gerade auf deine Versammlungsfreiheit verzichtet hast. Ist nicht so das schönste Gefühl, ne?
Nee, es ist generell, würde ich auch mal sagen, nicht das, was ich von einem Spiel erwarte.
Ja.
Und es wird ja schon relativ schnell deutlich, dass man hier wirklich nur die Wahl zwischen physischer Gewalt oder sich selbst zu verraten hat. Und nur wenn ich dem Regime erzähle, was es hören will, kann ich das Level schaffen.
Ja, ich kann dir schon mal verraten, dass die nächsten Level nicht viel einfacher werden.
Okay, das schauen wir uns später auf jeden Fall noch an. Vorher gibt es jetzt aber nochmal Musik, und zwar von den Black Keys mit Lonely Boy. Jetzt haben wir so viel gehört, was schiefläuft in der Flüchtlingspolitik und welche Schicksale Flüchtlinge oft auch noch in Deutschland erleiden. Hilfs- und Handlungsbedarf gibt es also genug, aber wie hilft man eigentlich richtig? Leider ist das gar nicht immer so einfach, da das richtige Projekt zu finden. Wir stellen euch jetzt aber drei Adressen vor. Und zwar gibt es den Kölner Flüchtlingsrat und die Kölner Freiwilligenagentur. Die bieten gleich zwei ehrenamtliche Programme an. Zum einen kann man nämlich für ein Jahr als Mentor für eine Flüchtlingsfamilie eintreten und sie bei Behördengängen, Sprachunterricht oder Arbeitssuche unterstützen. Zum anderen gibt es ein Patenprogramm, in dem man ein Jahr lang als Pate ein Flüchtlingskind betreut, ihm bei Hausaufgaben oder der Freizeitgestaltung hilft. Die zweite Möglichkeit ist das Deutsche Rote Kreuz. Die suchen vor allem Ehrenamtliche, die eine Sprache sprechen, die im Land vieler Flüchtlinge gesprochen wird. Darunter fallen zum Beispiel Arabisch oder Albanisch. Ja, und außerdem brauchen sie Hilfe beim Sortieren und Vergeben der Kleiderspenden. Da gibt's also genug zu tun. Sachspenden und Kleider könnt ihr dort auch einfach mal so abgeben. Ja, und dritte Variante ist die Aktion Neue Nachbarn des Erzbistums Kölns. Die beraten und vernetzen alle Kölner, die mit Flüchtlingen in ihrem Fädel in Kontakt treten wollen und sie bei der Integration unterstützen wollen. Das Bistum stellt finanzielle Hilfe bereit und berät bei der Projektorganisation. Dabei rausgekommen ist zum Beispiel schon die Initiative Fahrräder für Flüchtlinge oder diverse Willkommensfeste. In der Facebook-Gruppe Neue Nachbarn Netzwerk kann sich darüber ausgetauscht werden. Ja, und wenn euch das jetzt ein bisschen zu schnell ging, findet ihr alle Tipps und Internetadressen natürlich auch auf unserer Homepage kölncampus.de. Wild Beasts waren das mit Palace. Der Libanon ist das Hauptziel für Flüchtlinge aus Syrien. 1,2 Millionen bietet das Nahostland im Moment Asyl. Und trotzdem gibt es auch Menschen, die aus dem Libanon fliehen. Eine von ihnen, Nurab Saab El-Shami, sie lebt seit knapp 2 Monaten in einem Flüchtlingsheim in Worringen und ist jetzt bei mir im Studio. Das Interview führen wir auf Englisch. Nura, why did you have to leave the Lebanon?
First of all, hello. Honestly, Lebanon was like a nightmare in the last, and especially for my family, because we had a lot of problems. Especially with some person in party because of dominations. And we had to leave these problems in order to live in safe life, in order to live stability and have a life like anyone, regular life like anyone in...
Like people, for example, in Germany, how they can live a normal
life. Yeah, exactly.
Okay. And could you bring your family to Germany?
Yeah, I'm here with my husband and my daughter. But for sure, my husband, because he had a lot of problems in Lebanon, he got diabetes. And he had to take 5 injections per day in order to live normally. So he left everything, and I left too with my daughter, and we chose Germany to come and live normally in safe stability, and I'm finding this here, and I'm so happy.
Okay, that's very good to hear. And did you decide to come to Germany, and if so, for what reasons?
I decided to come to Germany because we chose to leave our country at first, but I chose Germany especially because really it's a nice government, and the government really gives a value for the humans, because really we are missing it in our country. And I like Germany simply, and it's really a very, very nice nature. Moreover, it's you have the rights and you have the freedom, and it's safe. This is the most important thing.
Okay, and at the moment, you're staying in a home for asylum seekers in Worringen.
Yeah.
How did you get there? What were your stations to come there?
Worringen is the last step or as transfer for us. We start in Dortmund, then we transfer into Una. for 1 week, then we stay for 1 week in Vigade, then a transfer to Korweiler for 1 month, and at last now in Vöringen, it's nearly 2 months.
Okay, that were many stations, actually. Yeah. And how would you describe your living situation there in Vöringen?
Now, really, it's nice, but there is no stability, you know, because everything is sharing. Like the bathroom is sharing and the kitchen is sharing with everybody. But it's good, not bad.
Okay, not very comfortable, but...
Yeah, but it's good.
It's fine for the moment, okay. And you are now waiting to get at least... Or to at least claim for a residence permit to get a visa. Why does this take so long?
Honestly, I don't know yet, but I ask a lot. I go to social and I ask for interview and ask for appointment in order to go and have my stamp and everything and finish everything and had the interview in Dortmund. But they told me that they had a lot of traffic and they can't give us... an appointment for now, so I must wait. I don't know how much time, but I hope it will be very near, because I need to have this interview, and I wish I can take the permit in order to stay at last.
Okay, yeah, and it's not a very comfortable situation not to know what is going to happen next. I can imagine. Besides that, what are the main obstacles in getting along in Germany? What is the hardest for you here?
The hardest things now is I'm finding some hard things in talking with people, because not all German people know to speak in English. So really, I'm trying to learn it, but because you have no stability yet in life, so it's hard to learn it now. So I'm trying to do this when I had my apartment, and I'm searching for it now. So when I will be unstable, first thing I will do is to learn the language in order to not be like refused from anybody here.
Yeah. Okay, you said it's the hardest to communicate with the Germans. What, in general, were your experiences with the people living in Vöringen or elsewhere in Germany?
No, in Vöringen all the people are very nice, and I love this area. There's very, very nice Vöringen. So, but I had some problems in Köln and in the central. Some people maybe they dislike your face, maybe, or because you're not like German people look, or maybe because I say hi, or they it's like I'm not German, so. They refuse to talk with me. Even if I talk in English, they don't answer even. So I hope I will learn the German language so they will answer me.
Okay, but... Absolutely. But anyway, I hope that you will meet a lot more of these nice Germans. It's not nice to hear.
But all the German people who I know and I met are very nice, really.
Okay. And you said you are looking for a flat in Cologne now.
Yeah.
What is it what you like to do after? Looking for a job, or what is your next step?
The next step is very important to me, is to learn the language in order to start. And
of course,
before that, I want to know my future. They want me or not, or shall I keep or stay in Germany? And I hope that. So that's it.
Okay, and... if you say you want to learn the language and get along in Germany, how would you imagine your life in a year?
Very nice. Very beautiful. Okay, very comfortable and very safe. This is the important thing, what I want, safety.
Okay, then we wish you all the best.
Thank you so much.
Thank you very much for the interview.
Thank you.
Das war Noura Saab El-Shami. Sie ist vor 4 Monaten vom Libanon nach Deutschland geflohen. Wie ihr Leben hier aussieht und mit welchen Hindernissen sie zu kämpfen hat, das hat sie mir in einem Interview verraten.
Politik und Gesellschaft. Campus direkt. Politik auf Köln Campus.
Es ist 19 Uhr und die erste Stunde von Campus Direkt haben wir schon hinter uns, und Heute haben wir eine Spezialsendung, nämlich rund um Flüchtlinge. Und mein Teil ist damit schon vorbei. Ich übergebe jetzt an meine Kollegin Sophie. Und Sophie, was erwartet uns denn jetzt noch in der zweiten Stunde?
Ja, in der zweiten Stunde geht es vor allem um Flüchtlingsinitiativen in der Umgebung, in Köln ganz viel. Genau, du hast ja schon ein bisschen darüber was erzählt, wie man sich, wenn man Lust hat, sich zu engagieren, was man da machen kann. Und wir stellen uns einfach ein paar konkrete Beispiele vor. Wir hören von einer Initiative, die heißt Connection, eine Studierendeninitiative. Aber zuerst hören wir jetzt auch nochmal über die Flüchtlingsinitiative in Worringen, wo wir gerade auch den Studiogast her hatten. Was die so machen, wie die sich gegründet haben, das hören wir gleich von Johanna. Und wir werden auch über ein Projekt erfahren, das an der SPOHO gerade stattfindet. Und genau, ganz verschiedene Sachen.
Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Dann verabschiede ich mich jetzt. Mein Name ist Nina Niebergall und Sophie Chilwig macht jetzt hier weiter.
Und wir hören jetzt den Song Woody Allen von The Nights. Die Unterbringung von geflüchteten Menschen in Deutschland ist meistens ein großes Problem. Oft werden Flüchtlinge zusammen an einem Ort untergebracht und das kann für die Stadtteile oder Dörfer, wo beispielsweise ein neues Flüchtlingsheim eröffnet wird, eine Herausforderung darstellen. Unser Gast, der heute bei uns in der Sendung war, Frau Nuro, wohnt zum Beispiel mit rund 120 anderen Flüchtlingen in Köln-Worringen in einem Heim. Dort wurde, also in Worringen, eine Bürgerinitiative gegründet, um den Flüchtlingen vor Ort zu helfen und sie zu unterstützen. Meine Kollegin Johanna Salewski ist jetzt bei mir im Studio und sie hat sich näher mit dieser Bürgerinitiative, die Netzwerk heißt, beschäftigt. Johanna, wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Bürger das Netzwerk gegründet haben?
Also entstanden ist das Netzwerk dadurch, dass die Bürger einen Weg gesucht haben, wie sie den 120 Flüchtlingen, die in Worringen jetzt sind, also die wurden dort zugewiesen, begegnen können. Im September 2014 hatte die Stadt Köln auf einer Infoveranstaltung die Unterbringung der Flüchtlinge bekannt gegeben. Und weil dadurch viele Fragen aufgeworfen wurden, kam es kurz danach zu einem gemeinsamen Gespräch. Und daraus ist dann das Netzwerk eigentlich entstanden, sozusagen als Antwort darauf, wie man Flüchtlingen begegnen und helfen kann.
Dass sich die Bürger so engagieren, ist wirklich nicht selbstverständlich. Was genau macht denn das Netzwerk? Also wie werden die Flüchtlinge unterstützt?
Also das Netzwerk hat die vielen freiwilligen Helfer in Teams unterteilt. Und es gibt zum Beispiel ein Team für Soziales, ein Team für rechtliche Fragen, ein Team für Sport, für Jugend und so weiter. Und es gibt also für die vielen verschiedenen Fragen immer Teams, die sich um einen bestimmten Bereich kümmern. Und mir wurde das zum Beispiel jetzt so erklärt, dass am Tag der Ankunft der Flüchtlinge zusätzlich warmes Essen gestellt wurde, am Tag davor die Betten mit gespendeter Bettwäsche überzogen wurden und gleichzeitig die Kinder Kekse gebacken haben und Bilder in den Container platziert haben, damit man sich dort direkt willkommen fühlt. Also es sind viele verschiedene Aktionen gleichzeitig möglich und es gibt sogar zwei Rechtsanwälte, die sich in einem Team um die amtlichen Dinge kümmern.
Du hast gerade von Helfern gesprochen und auch von den Rechtsanwältinnen. Wie ist das denn genau organisiert und wer hilft da alles mit?
Also zum einen ist da eben das Netzwerk als unabhängiger Zusammenschluss Worringer Bürger, bei dem alle Helfer ehrenamtlich beteiligt sind. Und es haben hier sich schon über 100 Worringer auf die Helferliste eintragen lassen. Das wurde mir jetzt so gesagt. Und zum anderen ist da noch der SKM, der Sozialdienst katholischer Männer. Der SKM hat im Februar die Heimleitung übernommen, also er organisiert das Flüchtlingsheim, stellt sozialarbeiterische Beratung und Hilfe für die Bewohner und berät bei behördlichen Angelegenheiten. Und das Netzwerk und der SMK arbeiten zusammen und mir wurde gesagt, das funktioniert auch sehr gut. Und es gibt zusätzlich noch, also ich glaube, die sind vom SKM, zwei Sozialarbeiter, die dort dann arbeiten noch.
Okay, das hört sich ja echt ziemlich gut an. Könnte man dieses Netzwerk dann als Vorbild bezeichnen, was örtliche Hilfe und Unterstützung von geflüchteten Menschen angeht?
Also ich finde, das kann man schon. Ich habe auch gemerkt, dass alle Helfer sowohl beim Netzwerk als auch beim SKM mit dem Herzen dabei sind und sie bemühen sich sehr, dass alles gut funktioniert. Also im Vordergrund steht, dass die Flüchtlinge sich willkommen fühlen und das sieht man dann einfach auch. Mir wurde auch gesagt, dass sich noch mehr Möglichkeiten wünschen, also dass den Menschen, einfach mehr Hilfe geleistet wird, der persönliche Kontakt und die persönlichen Beziehungen zum Beispiel zu den Menschen, so kontinuierliche, feste Beziehungen, dass das eben durch sozialarbeiterische Tätigkeit zum Beispiel noch besser ermöglicht wird. Also da fehlt es jetzt gerade noch an genügend personeller Besetzung.
Okay, und gibt es sonst noch Stellen, an denen also die irgendwie verbessert werden könnten?
Ja, also ich denke, das gibt's immer. Es gibt immer noch Punkte, an denen man sich ein bisschen entwickeln kann. Eine Sache ist eben, dass genügend Personal vorhanden ist, um alle Ziele und Vorhaben erfüllen zu können. Das Netzwerk wünscht sich hier, dass sich die Flüchtlinge sicher und respektiert fühlen. Dafür braucht man auch viele Helfer eben, die sich persönlich da beteiligen und die Flüchtlinge begleiten. Ein anderer Faktor ist die Unterbringung. Also bis jetzt sind die Container nicht sehr komfortabel. Das hat ja Frau Noro vorher auch gesagt. Es ist wenig Privatsphäre und alles muss geteilt werden, die sanitären Einrichtungen. Und hier wünscht man sich auf jeden Fall eine Veränderung, also neue Gebäude mit separaten Wohnungen, die als Unterkunft dann dienen. Sowas gibt's auch schon in Longerich, als Vorbild haben die das jetzt genannt. Und so wünscht man sich das dort dann eben auch.
Könnte es nicht auch an anderen Orten mehr solcher Initiativen geben? Damit würde man doch sicher viel ermöglichen und hier können wir ja sehen, wie es funktionieren kann.
Ja, wünschenswert wäre das auf jeden Fall. Mir wurde hier gesagt, dass dazu noch ein besserer Informationsfluss zwischen Stadt und Stadtteilen dann nötig sei. Die Stadtteile müssen frühzeitig über solche Veränderungen informiert werden, damit sie entsprechend handeln können. Also eben wie jetzt im September dann in Worring geschehen ist und danach haben sich die ja zusammengesetzt. So, das müsste noch öfters geschehen, damit sich die Leute dann noch irgendwie ja eben engagieren können, damit die Bescheid wissen und selber die Initiative ergreifen dann, ja.
Also es wäre also wünschenswert, wenn noch mehr solcher Initiativen entstehen würden. Vielen Dank dir, Johanna. Und wenn ihr selbst Lust habt, euch zu engagieren und zu helfen, dann haben wir auf unserer Website die Internetadressen vom Netzwerk verlinkt.
Köln Campus auf 100,0 MHz.
The Old 90s, 70s mit Guadalajara. In Köln gibt es einige Studierendenprojekte, die auf unterschiedlichste Arten die Flüchtlinge unterstützen. Ein paar davon werdet ihr heute Abend noch kennenlernen. Ganz frisch gegründet, oder habt ihr auch schon kennengelernt, ganz frisch gegründet hat sich die Initiative Connection. Studentinnen der FH Köln haben sich zusammengetan und sich informiert, wo der größte Hilfebedarf besteht. Vergangenen Dienstag gab es eine Veranstaltung in der FH, auf der sie ihr Projekt vorgestellt haben. Pia Behme war für uns vor Ort.
Es sind mehr gekommen als erwartet. Die Besucher sitzen auf Tischen und Fensterbänken. Das Thema der Veranstaltung in der Fachhochschule interessiert Köln. Flüchtlinge. Wie ist ihre Situation in unserer Stadt und wie können wir uns einsetzen? Um diese Fragen zu beantworten, haben die Organisatorinnen 4 Referenten eingeladen. Den Anfang macht Klaus-Ulrich Prölz vom Kölner Flüchtlingsrat. Er spricht über die Flüchtlingspolitik in Europa und Deutschland und lässt dabei vor allem Zahlen auf seine Zuhörer wirken. Mehr als 500.000 Asylanträge gab es im letzten Jahr in der EU. Das hört sich nach viel an, allerdings sind weltweit 57 Millionen Menschen auf der Flucht. 1% davon kommt also nach Europa, das damit ohne Zweifel überfordert ist. In Köln leben zurzeit etwa 6.000 Flüchtlinge. Wer hier ankommt, muss zunächst untergebracht werden, erklärt Prölz.
Das Amt für Wohnungswesen guckt, wo es freie Plätze gibt und ja, weist dann den Flüchtling in eine Unterkunft zu. Das kann ein Hotelbetrieb sein, das kann eine Notaufnahme sein, das kann auch eine Gemeinschaftsunterkunft sein, je nachdem, was gerade zu dem Zeitpunkt frei ist.
In Köln gibt es inzwischen zahlreiche Hilfsprojekte, die die Flüchtlinge willkommen heißen und unterstützen wollen. Trotzdem sind es noch nicht genug. Es fehlt vor allem an Dolmetschern und Schulungen für ehrenamtliche Lehrpersonen. Oft haben Freiwillige keine ausreichenden Kenntnisse, um effektiv Deutsch zu lehren. Prölz fordert mehr Initiative von Seiten der Behörden.
Eigentlich sollte es so sein, dass die Kommune oder das Bundesland oder gar der Bund Mittel zur Verfügung stellt, um hier professionelle Deutschkurse für Asylbewerberinnen, Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge bereitzustellen. Denn diese Flüchtlinge haben keinen Anspruch auf Deutschkurse und das erschwert Integration natürlich.
Ehrenamt. Es ist das Stichwort an diesem Abend. Gisbert von Haugwitz ist Sozialarbeiter im Wohnheim in der Vorgebirgsstraße. Er referiert über die Situation im Wohnheim und sieht ebenfalls den größten Bedarf im Sprachbereich.
Ohne ehrenamtliches Engagement läuft bei uns wenig im sozialen Bereich, muss man ganz einfach sagen. Vor allem für Sprachkenntnisse, ganz wichtig, suchen wir Leute. Also wir haben Sprachkurse für Männer, für Frauen und für Kinder getrennt. Also die Mehrheit bei uns im Wohnheim kommt aus Ex-Jugoslawien und insofern wird also Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und so weiter großer Bedarf. Dann sehr viele Kosovo-Albaner haben wir zurzeit und auch Leute aus Albanien. Somit Albanisch, sehr wichtige Sprache. Und was leider sehr selten ist, man findet kaum Leute, die Romanisch sprechen, aber das ist dann oft mit Serbisch abgedeckt. Also da sind wirklich Bedarfe da.
Um den Bedarf an Sprachmittlern und Dolmetschern zu decken, hat sich die Studierendeninitiative Connection gegründet. Die 5 Studentinnen sind auch die Organisatorinnen der Veranstaltung. Ihre Initiative versteht sich als Netzwerk und soll das Wohnheim in der Vorgebirgsstraße mit sprachbegabten Freiwilligen verbinden. Madeline Stefan, Mitbegründerin von Connection, erklärt, warum gerade die Sprachbarriere ein Problem ist.
Sprachmittler sind eben deswegen wichtig, weil viele Geflüchtete Kommunikationsbarrieren haben halt noch nicht mal genügend Deutschkenntnisse, um halt bei Arztterminen oder Ämtergängen, Wohnungsbesichtigungen sich ausreichend zu verständigen. Und dafür werden dann Sprachmittler benötigt, die halt solche Termine begleiten und dort dolmetschen und eine Verständigung möglich machen, da halt solche Termine auch wirklich zukunftsweisend häufig sind und es halt katastrophal ist, wenn da Kommunikationsschwierigkeiten sind.
Die volle Veranstaltung macht Hoffnung, dass sich einige Ehrenamtliche mit entsprechenden Sprachkenntnissen finden lassen und einen Teil zur Kölner Willkommenskultur beitragen.
Connection ist eine neue Studierendeninitiative, die Sprachmittlerinnen und Mittler finden und so Flüchtlingen helfen will. Wenn ihr also Sprachen wie Serbisch oder Albanisch sprecht, meldet euch. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage www.kölncampus.com. What About You von Sparkling. Ihr hört Campus direkt auf der 100,0 und heute haben wir eine Spezialsendung über geflüchtete Menschen und stellen gerade verschiedene Initiativen in Köln vor. Auch von der Sporthochschule gibt es ein Projekt und dabei geht es natürlich um Sport. Mein Kollege Lukas Scheidt berichtet.
Ein alter Praktikerbaumarkt in Köln-Porz. In den großen Hallen des einstigen Handwerkerparadieses leben sie. Es ist nur eins von vielen Flüchtlingsheimen in Köln. Wie viele dieser Notunterkünfte es gibt, ist derzeit noch unbekannt. Auch die Anzahl der Bewohner hier in Porz wird vom Deutschen Roten Kreuz aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Sicherheit wird hier besonders groß geschrieben. Vor der Tür steht ein Security Guard, im Inneren des Gebäudes ein weiterer. Zu groß ist die Gefahr vor Feinden der Flüchtlingshilfe. Die Kinder spielen dennoch fröhlich draußen auf dem Parkplatz, die Männer passen auf und die Frauen sitzen drinnen an Tischen und unterhalten sich lautstark in allen möglichen Sprachen. Viel zu tun gibt es nicht, findet auch Enes Kanuli, einer der Bewohner.
Das große Zeit ist ein bisschen langweilig, weil wir haben nicht so viele Aktivitäten hier zu machen. Wir haben das Sport einmal in der Woche, Football spielen, das ist gut für uns. Natürlich, aber wir brauchen mehr. Das ganze Tag, wir gehen ein bisschen spazieren und so, aber es ist wirklich schon so schwer für uns.
Enes kommt aus dem Kosovo und spricht beinahe fließend Deutsch. Wie lange er schon in Porz ist, möchte er mir nicht sagen, aber er erzählt mir seine Geschichte.
Wenn wir vom Kosovo hergekommen sind, es war wirklich eine schwere Entscheidung erst, weil wir mussten unsere Familie in Kosovo lassen, allein lassen. Ich bin hier nur mit meiner Frau und meinem Bruder. Und es war wirklich schwer, weil wir mussten das große Zeit in Fuß machen. Es regnet auch, es war wirklich sehr kalt. Es war wirklich sehr schwer, aber wir haben es geschafft.
Es ist nur eines von vielen traurigen Schicksalen. Manche von ihnen flohen in der Hoffnung auf die Chance für eine bessere Zukunft. Andere kamen aus Angst um ihr Leben, wie diejenigen aus Krisengebieten wie Sudan oder Syrien. Hier in Porz gibt man sich alle Mühe, den Aufenthalt den Flüchtlingen so ertragbar wie möglich zu machen. Einer von den freiwilligen Helfern ist Benjamin Messner.
Wir haben sehr viele Ideen, die wir jetzt im Moment noch zu Konzept bringen wollen. Wir wollen vor allem in den Heimen vom Deutschen Roten Kreuz, wo die dort die Leitung haben, Sport- und Freizeitangebote für Kinder, für die Jugendlichen und für Erwachsene, für Frauen anbieten, dass einfach die ein bisschen ein Ziel in der Woche haben.
Benjamin leitet seit November einen Teil des Sportangebots. Dreimal die Woche spielt er Basketball oder Fußball in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften. Ein guter Anfang, aber dennoch lange nicht genug, sagt Enes.
in dieser Halle, wo wir bleiben. Das ist wirklich schwer. Da gibt es so viele Menschen da und das ist ein kleiner Platz. Deswegen, wir brauchen das schon natürlich, weil da gibt es auch Menschen, dass die Probleme hatten. Die sind auch krank und so, die können nicht rausgehen. Deswegen, wir brauchen mehr Sport, mehr Sachen, dass sie mit irgendwas spielen kann. Auch die Kinder, die brauchen das wirklich mehr als wir. Und die Kinder, die spielen nur in dieser Halle, so kleine Halle, wo wir das in unserem Haus haben, aber das ist wirklich schwer für sie.
Und genau da soll jetzt angesetzt werden. Das Sport- und Freizeitprogramm für Flüchtlinge in Köln soll ausgebaut werden. Und zwar mit studentischer Unterstützung. Ehemalige und derzeitige Studierende der Sporthochschule haben ein Projekt ins Leben gerufen, um weitere Sportstudenten als Übungsleiter zu gewinnen. Unter ihnen ist auch Ben.
Und das Ziel ist dann, dass so viele wie möglich Studierende sich da auch engagieren. Die organisieren das, die müssen dann da quasi nur kommen und sagen, hey, ich will mal ein bisschen interkulturelle Erfahrungen machen. Da wollen wir eben die Studierenden die Möglichkeit geben, dass sie da rankommen, dass es nicht so eine Hürde ist. Wie komme ich da ran? Viele wissen es nicht. Wir organisieren das dann und hängen das dann aus, machen das kund, wer wo gebraucht wird und dann hoffentlich melden sich viele.
Der erste Schritt ist getan, doch es ist immer noch ein verdammt weiter Weg.
Campus Direkt mit einer Themensendung zu geflüchteten Menschen heute auf Köln Campus. Und bei mir im Studio stehen jetzt Nina Niebergall und Pia Behme, die die zweite Runde des Online-Spiels Last Exit Flucht spielen. Viel Spaß dabei.
Ja, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat ein Online-Spiel für Schüler entwickelt, um mit ihnen das Thema Flüchtlinge aufzuarbeiten. Man schlüpft hier also in die Rolle eines Flüchtlings, um sich besser hineinversetzen zu können in die Situation eines Flüchtlings und muss dann die Flucht und einen Neuanfang meistern. Ja, eben habe ich schon eine Runde mit meiner Kollegin Pia Behme gespielt. Ich war also in der Rolle des Flüchtlings und wurde verhört. Und bisher kann ich tatsächlich sagen, es ist überhaupt kein Spiel, das Spaß macht. Aber Pia, es gibt ja noch andere Level. Vielleicht kannst du mir ja mal noch ein anderes zeigen.
Ja, okay, versuchen wir einfach mal was Neues. Eben haben wir Krieg und Konflikt gespielt. Jetzt können wir ja mal Grenzland ausprobieren. Du bist jetzt in einem anderen Land, du als Flüchtling hast es geschafft, in einen Stadt, in einem Nachbarland zu flüchten. Jetzt brauchst du einen Schlafplatz für die Nacht.
Okay, also ich stehe jetzt hier quasi mitten auf so einem Dorfplatz, es ist Nacht und ich kann jetzt hier mehrere Gebäude anklicken und ich klicke jetzt hier einfach mal das erste an.
Oh Gott, das ist schon mal gruselig.
Ja, okay, da stehen irgendwie gruselige Gestalten vor der Tür.
Du hast jetzt die Möglichkeit wegzugehen oder die zu fragen, ob du dich hier irgendwo verstecken kannst. Was willst du machen?
Okay, also besonders sicher fühle ich mich da nicht, also gehe ich mal weg von hier.
Gute Wahl. Diese Leute mögen keine Ausländer. Such weiter.
Okay, das heißt, ich bin jetzt wieder auf dem Dorfplatz und als nächstes könnte ich es ja eigentlich mal in der Kirche versuchen. Die müsste doch Zuflucht gewähren.
Erwartet also man auf jeden Fall von der Kirche, aber sie ist nicht offen. Also versuche es einfach später nochmal.
Ja, prima. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich bin also wieder auf dem Dorfplatz und ich könnte es ja mal im Supermarkt probieren.
Ja, kannst du erstmal was essen gehen vielleicht? Geht nicht, du hast doch kein Geld. Du kannst
ja,
nichts
na
kaufen.
Klar.
Also
was
weitermachen.
Was sonst? Okay, was könnte ich denn jetzt als nächstes? Ich könnte ja mal versuchen, in den Wald zu gehen. Vielleicht komme ich da weiter und vielleicht kann ich da sogar schlafen. Also klicke ich mal auf den Wald.
Mm-mm, geht auch nicht. Du hast keine warmen Klamotten. Also du kannst da nicht lange bleiben. Ist zu kalt.
Okay, na prima. Und warme Klamotten kann ich mir ja offensichtlich auch nicht kaufen, weil in den Supermarkt kann ich ja
richtig,
auch nicht.
Richtig, soweit waren wir ja schon. Was okay, ist denn mit also, den Häusern, mit den kleinen?
Ja, dann klicke ich mal hier auf so ein Wohnhaus.
Ja, auch wieder sehr freundlich. Da steht der Familienvater schon vorm Haus und scheucht dich weg. Wir haben genug von euch in unserem Land. Geh doch nach Hause, Nina.
Ja, das macht auf jeden Fall keinen Spaß, das Spiel. Ich weiß jetzt echt auch irgendwie nicht mehr, wo ich hier noch schlafen könnte. Hier okay. Sind eigentlich alle Optionen erschöpft.
Ja, ich verrate die Lösung. Beim ersten Mal spielen hat mich das auch super aufgeregt und frustriert. Du musst nämlich nochmal auf die Kirche klicken. Jetzt ist sie nämlich offen.
So, das hier ist ja wohl noch.
Ah ja, jetzt werde ich hier freundlich empfangen. Die Kirche ist also offen. Und hier kann ich mich jetzt eine Zeit lang verstecken, bis ich das Land verlassen kann. Und sobald ich dann in ein Land komme, in dem ich Asyl beantragen kann, wird mein Fall bearbeitet. Also das sind ja auf jeden Fall jetzt schon mal bessere Aussichten.
Ja, du hast schon gesagt, es macht nicht so viel Spaß. Also man kann es eigentlich nicht wirklich Spiel nennen. Aber es soll ja dafür da sein, Schüler irgendwie an dieses Thema Flüchtlinge ranzubringen. Natürlich kann man, was man hier so durchspielt, nicht mit der realen Situation von einem Flüchtling vergleichen, auf gar keinen Fall. Aber ganz entfernt kann man sich vielleicht vorstellen, wie frustrierend so eine Situation sein kann und auf welche Schwierigkeiten Flüchtlinge treffen können.
Ja, also ich würde schon sagen, frustrierend ist es tatsächlich. Und die Situation, dass man sich hier in einen Flüchtling hineinversetzt, ist gerade für Schüler bestimmt eine gute Lösung, um einen Einstieg in das Thema zu finden. Und die Grafik ist ja auch sehr ansprechend. Es ist ein Spiel, also funktioniert bestimmt nicht schlecht. Und vielleicht interessiert euch das ja auch. Wenn ihr das Spiel Last Exit Flucht auch mal spielen möchtet, könnt ihr einfach auf die Köln Campus Website gehen. Da findet ihr den Link. Danke, Pia.
So, ihr hört immer noch Campus direkt auf Köln Campus, heute mit unserer Themensendung zu geflüchteten Menschen. Wir haben die letzten 2 Stunden ganz viel darüber gesprochen, in welcher Situation die Flüchtlinge hier in Deutschland sind und wie man sich engagieren kann für geflüchtete Menschen. Wie es allerdings ist, in der Situation zu stecken, den Menschen zu helfen und deren Geschichten zu hören, ist ein ganz anderes Thema. Meine Kollegin Christina Albiger hat sich mit ihrer Großtante Karin Rothen genauer darüber unterhalten. Diese gibt nämlich seit August 2014 Flüchtlingen hier in Köln ehrenamtlich Sprachunterricht und hat uns einmal die emotionale Seite des Helfens näher gebracht.
Karin, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ja, das ist ja eine etwas vielleicht längere Geschichte, weil ich einige Jahre im Ausland war, vor allen Dingen, was so Flüchtlingsfragen angeht, im Moment 3,5 Jahre Iran, ist schon eine Weile her, und auch diverse Sprachkurse besucht habe. Deshalb wollte ich eigentlich immer schon einige Jahre lang an der Integration von Ausländern irgendetwas tun.
Und dann hast du diesen Verein... Ja, Flüchtlings.
Ja, das ist die ökumenische Flüchtlingshilfe Köln-Delbrück-Hohlweide. Die wurde Ende April 2014 ins Leben gerufen, auch von Fachleuten. Und dann bin ich der Sache beigetreten.
Erzähl doch mal, was für Familien, was für Menschen betreust du? Wo kommen die her?
Also die meisten Menschen, die ich kennenlernen durfte, kommen aus Syrien. Es war erst eine Familie, mit der ich aber noch weiterhin in Kontakt stehe. Und vor allen Dingen die Eheleute, denen ich Sprachhilfe gegeben habe. Und später waren es von einer WG von 8 Männern, 2 junge Männer. Und im Moment habe ich 3 bis 6 Flüchtlinge, denen ich Sprachhilfe gebe.
Die Flüchtlinge haben ja wahrscheinlich keinerlei Vorkenntnisse.
Ja, etwas Vorkenntnisse haben sie schon. Also danke, bitte, tschüss und so etwas. Aber darauf beschränkt es sich in den meisten Fällen. Und ich fange also einfach ganz schlicht an und sage, hallo, ich bin Karin. Und dann geht's rum. Ich bin so und so, ich bin so und so. Und so starten wir natürlich immer mit Tee und Plätzchen. Das öffnet schon so ein bisschen.
Wie oft trefft ihr euch? Einmal in der Woche?
Ja, einmal in der Woche, so 1,5 bis 2 Stunden jeweils. Also bei der Familie war es so, dass ich nach Hause gegangen bin. Und in den anderen Fällen treffen wir uns jeweils in einem Raum der Kirchengemeinde.
Kriegst du was davon mit, wie die Flüchtlinge hier in Köln untergebracht sind?
Ja, das bekomme ich natürlich. Die Familie hatte eine kleine Wohnung und war auch sehr bestrebt, dann in eine größere Wohnung umzuwechseln. Und das war sehr, sehr, sehr schwierig. Ihr Sohn, der hier als Student lebt, spricht sehr gut Deutsch und er hat sich sehr bemüht. Aber ich habe auch zum Teil so in der letzten Phase so ein klein bisschen Unterstützung geben wollen. Ob das wirklich viel gebracht hat, weiß ich nicht, denn die Familie war sehr, sehr selbstständig, um alles zu organisieren.
Nun ist es ja so, dass du ja nicht nur den Unterricht, den Sprachunterricht gibst, sondern auch eine ganz starke emotionale Bindung zu den Menschen aufbaust. Was nimmst du daraus mit?
Eine große Bereicherung. Also eine absolut große Bereicherung. Ich muss sagen, die Menschen, die ich kennenlernen durfte, sind alle sehr, sehr nett. Und was mich auch sehr überrascht hat, zum Beispiel bei 8 syrischen jungen Männern, die kommen ja nun aus einem total zerrissenen Land, haben fürchterliche Erfahrungen auch auf der Flucht gemacht. Freunde oder Familienmitglieder sind ums Leben gekommen, getötet worden und die sind so sanft. Die Männer sind sanft.
Wie es für eine Ehrenamtliche ist, mit geflüchteten Menschen zusammenzuarbeiten, berichtet Karin Rothen. Sie arbeitet als Deutschlehrerin für Flüchtlinge hier in Köln und erzählt davon, wie unterschiedlich der Unterricht sich gestalten kann. Nach Ghetto Tomato geht es weiter mit Karin Rothens Erfahrungen. Meine Kollegin Christina Albiger hat sich mit ihrer Tante Karin Rothen unterhalten. Frau Rothen gibt Flüchtlingen in Köln Sprachunterricht. Und welche Erfahrungen sie dabei macht, erzählt sie in einem Interview.
Hauptsächlich konzentrieren wir uns auf den Unterricht, aber wir haben auch schon Stunden gehabt, wo wir überhaupt keinen Unterricht machten. Zum Beispiel, als es um Familie ging, so Familienangehörige, dann habe ich bei der ersten Familie Fotos gesehen und dann sah ich natürlich Fotos, der lebt nicht mehr, das Kind lebt nicht mehr, 6 Männer lachend auf einer Bank, gucken in die Sonne, wohlgenährt, mittleren Alters. Der ist nicht, der lebt nicht mehr, der ist im Gefängnis, der ist in Schweden. Also das berührt schon sehr, das berührt schon sehr. Oder ein anderes Mal kam einer und sagte, ja, in der Nähe meiner Heimatstadt, da sind Kämpfe gerade. Ich habe das auch dann auf dem Video gesehen, auf dem Smartphone, zwischen Assad-Truppen und der Freien Syrischen Armee, dann ist natürlich es überhaupt nicht möglich, Unterricht zu machen.
Kannst du beurteilen, inwieweit die Flüchtlinge Fortschritte machen? Geht das schnell? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Bei dem Ehepaar waren die Fortschritte sehr gering und sie sind auch die Ergebnisse, was die Sprache angeht, ist sehr gering. Aber ich habe auch gelernt und nicht lernen müssen, es sehr schnell begriffen. Die Menschen sind ja so voller Schmerz und denken an zu Hause. Das berührt mich natürlich, wenn ich das so erzähle, und machen sich sehr große Sorgen um ihre Familien. Auch jetzt, ich habe jetzt neuerdings eben auch 2 syrische Männer kennengelernt, die Familie haben. Und die machen sich Sorgen um ihre Familien. Und das beeinflusst natürlich den Kopf frei zu haben, um eine Sprache zu lernen und sich auf neue Situationen einzustellen.
Kannst du für dich, du bist ja jetzt auch sehr emotional in der Situation, auch absolut nachvollziehbar, nimmst du das alles mit nach Hause? Wie ist das denn für dich in der Situation?
Ja, ich nehme das natürlich mit nach Hause und die Menschen liegen mir am Herzen, aber ich komme schon damit klar. Also, denn es ist ja auch so, wir sind ja auch nicht nur voller Trauer, wir lachen auch. Soll ich mal erzählen, wie ich zum Beispiel mal gelacht habe?
Gerne.
Also, als St. Martin war, da habe ich versucht, meinem syrischen Ehepaar zu vermitteln, dass St. Martin einen Mantel hatte, den er geteilt hat. Und ich stelle mich dann so vor, ich mache ja dann so eine Performance, breite so eine Art imaginären Mantel aus und schlage dann immer mit dem Schwert da rein. Und die haben mich sowas von angeguckt. Und ich glaube, bis heute ist noch unklar, was dieser St. Martin eigentlich sollte.
Jetzt hast du gerade eben ganz am Anfang gesagt, du hast ja auch schon mal im Irak gelebt.
Im Iran.
Ah, okay. Wie lange hast du dort gelebt?
Ich habe von 1973 bis 1976 3,5 Jahre dort gelebt.
Das heißt, du hast auch schon Erfahrung damit gemacht, wie es ist, nicht zu Hause zu sein, nicht in Deutschland zu sein, in deinem Fall.
Ja.
Weißt, kannst du ein bisschen nachvollziehen, wie sich das anfühlt vielleicht?
Ja, ich war ja nicht nur 3,5 Jahre im Iran, sondern nachher auch noch in England, Frankreich, Holland und Italien, jeweils kürzere Zeiten. Also ich war im Ausland, wenn man so will, allerdings in einer sehr privilegierten Stellung, denn ich musste ja nicht zum Jobcenter gehen, ich musste nicht mich in einem Mehrbettzimmer aufhalten, sondern hatte da ganz andere Möglichkeiten. Aber dennoch meine ich, dass ich eine kleine Vorstellung habe, wie es ist, nicht zu Hause zu sein.
Hm. Nun ist, hast du gerade gesagt, Flüchtlinge müssen auch zum Jobcenter gehen, müssen sich gegebenenfalls auch dann eine Wohnung suchen. Bist du da auch Ansprechpartner für die Menschen? Suchen die deine Hilfe auch außerhalb des Unterrichts?
Also was die Familie angeht, habe ich meine Hilfe das eine oder andere Mal angeboten. Wir sind auch zusammen mal nach Möbeln gucken gegangen oder so. Aber sonst grundsätzlich nicht. Ich stehe auch schon mal dann auf der Matte und besuche zum Beispiel die 8 syrischen Männer. Vielleicht sind auch nur ein paar zu Hause, denn 2 sind ja sozusagen meine Schützlinge. Aber eigentlich konzentriere ich mich schon auf die Sprachförderung. Das erfordert auch schon einiges an Energie.
Wo brauchen die Flüchtlinge noch mehr Hilfe? Wo kann man vielleicht auch als Freiwilliger...
Ja, also es gibt natürlich ganz viele Baustellen. Es gibt die Unterstützung bei Behördengängen, es gibt die Unterstützung bei der Sprachförderung, die nötig ist und auch erforderlich ist. Aber ein ganz besonderer Punkt ist natürlich auch die Raumfrage. Viele leben ja sehr beengt. Es gibt in Köln schon Stellen, wo viele, viele, viele Flüchtlinge zusammen wohnen. Es gibt aber auch in einzelnen Fällen mal ein Hotel, das gemietet wird, wo die Situation dann schon entspannter ist. Aber auch da gibt es Mehrbettzimmer, winzige Kochangelegenheiten. Also es wäre sehr wünschenswert, wenn sich da einiges besser entwickeln würde.
Zum Schluss vielleicht, kannst du noch was dazu sagen, was du für dich daraus mitnimmst? Ist das einfach auf der menschlichen Ebene, nur du weißt, du hilfst jemanden und das gibt dir so viel oder?
Also ich mache es sehr, sehr gerne. Ich gehe also, gut, es erfordert Vorbereitung, es erfordert einen gewissen, viele Gedanken vorher, aber es erfrischt mich eigentlich sehr häufig und es ist für mich eine absolute Bereicherung. Und wenn ich noch einen Appell richten darf, so ist es, einfach anfangen. Einfach anfangen.
Voodoo von There Will Be Blood. So, das war's mit unserer Spezialsendung heute über geflüchtete Menschen in Köln und in Deutschland. Ich hoffe, ihr hattet einen informativen Abend mit uns und hattet auch Spaß, habt was gelernt und werdet jetzt aktiv. Vor allem das.
Ja, mein Name ist Nina Niebergall.
Und ich bin Sophie Chilwick.
Genau, und bevor wir uns verabschieden, wollen wir jetzt nochmal auf die Sendung nach uns aufmerksam machen. Abschalten ist nämlich noch nicht drin. Es gibt nämlich jetzt noch Superfly und bei uns im Studio sind jetzt noch Frederico und Ilona. Was erwartet uns denn jetzt noch?
Wir haben Gäste heute, das erste Mal. Juhu. Katharina Klopp kommt gleich vorbei und die spielen auch eine kleine Unplugged-Session für uns. Außerdem machen wir einen kleinen Beitrag zu Stevie Wonder, der ist am Mittwoch 65 geworden. Und Federico, du hast was Besonderes mitgebracht?
Ja, ich bin extra nach Bonn gefahren, habe meine B.B. King CDs geholt, weil traurigerweise ist der große Meister des Blues gestern Abend im Alter von 89 Jahren gestorben.
Ja.
Davon hören wir gleich Thrill is Gone mit Tracy Chapman. Und ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben, Wünsche, Grüße, Anregungen, auch live während der Sendung an superfly@kölncampus.com, Superfly Köln Campus bei Facebook oder KC Superfly bei Twitter.
Genau, also ihr könnt auch sagen, ich möchte folgendes Lied hören und ich möchte das an jemand Besonderen widmen. Das machen wir auch sehr, sehr gerne. Und ja, uns joint auch später so in einer halben Stunde der one and only Chris Weyer.
Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und nach viel Spaß.
Ja, eindeutig.
Und ihr habt vor allem viel gute Musik, oder?
Definitiv.
Klar. Vor allem B.B. King heute.
Ja, den hören wir jetzt auch noch genau. Zum Abschluss. Dann verabschieden wir uns. Macht's gut und viel Spaß mit Superfly.